Letzte Woche habe ich über die Aussage gepredigt, dass wir vor allen Dingen für alle Menschen beten sollen. Wir sollen vor allen Dingen für alle Menschen beten. Und eben haben wir in dem Text, den Steffen vorgelesen hat, gehört, dass das Gebet im Glauben Kraft hat. Wir haben gerade diese Reihe über Gebet, weil wir erkennen müssen, dass Gebet eine tragende Säule für Gemeindebau ist. Wenn wir wollen, dass sich Gemeinde entwickelt, Gemeinde wächst, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott segnet, dann kommen wir an Gebet nicht vorbei. Und das klingt so, als wäre Gebet eine Last und eine Bürde, aber eigentlich ist Gebet etwas ganz Natürliches. Es ist nämlich Kommunikation mit Gott. Und es ist dieses, ich wende mich in Vertrauen auf Gott, weil ich weiß, dass Gott mein Gebet hört. Und weil ich bete, dass er deswegen gerne handelt. Und das Ziel dieser Predigtreihe ist es, dass ich euch motivieren möchte, mehr zu beten. Und mein Wunsch ist es, dass auch die Gebetsveranstaltungen, die wir so in der Gemeinde haben, dass die wachsen. Heute Morgen saßen wir im Gebet vor dem Gottesdienst mit 4 Leuten und haben für den Gottesdienst gebetet. Danke den 3, die mit mir da waren, ja, die mitgebetet haben. Das ist großartig, dass sie diesen Dienst tun, aber es ist zu wenig. Ich möchte dich herzlich einladen, sonntags morgens um 9:30 fahr eine Viertelstunde früher los und setz dich mit in den Raum und bete für diesen Gottesdienst. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du mitbetest, das wird einen Unterschied machen, auch für den Gottesdienst. Mittwochs bei der Bibelstunde wollen wir uns mehr Zeit nehmen fürs Beten, weil Beten wichtig ist. Auch da hast du Gelegenheit zu kommen und zu sagen, ja, mein Gebet macht einen Unterschied und deswegen geselle ich mich zu dieser Gemeinschaft und bete mit. Es gibt den Internationalen Frauengebetskreis am Dienstag. Es gibt den Israel-Gebetskreis regelmäßig montags. Es gibt noch andere Gebetstreffen. Guck doch mal, was es für Gebetstreffen unter der Woche in der Gemeinde gibt und überlegt, wo kann mein Platz sein, damit mein Gebet die Gemeinde stärkt. Bleib nicht da, wo du bist, sondern nimm dir vor, ja, ich möchte auch mein Gebetsleben verändern, nicht nur hören und sagen, ja, kenne ich, gibt da zum Glück andere, die beten. Nein, es kommt auf dein Gebet an. Und heute soll es um das Gebet für Kranke gehen. Und ich möchte euch heute Mut machen, mehr für Kranke zu beten und wenn ihr krank seid, für euch beten zu lassen. Und ich möchte euch Mut machen, um etwas ganz Konkretes zu bitten, nämlich um Heilung. Ich habe gemerkt, auch ich bete ja für Kranke immer wieder und oft sind bei mir selber die Gebete so, Herr, schenke Kraft, schenke deine Nähe, schenke Trost, schenke den Ärzten Weisheit und Gelingen. Ja, aber ich tue mich schwer damit, diesen Glaubensschritt zu tun und zu beten, Gott schenke Heilung. Ich war oft zaghaft bei dem Thema Heilungsgebet. Ich habe mich selbstkritisch hinterfragt und gefragt, waren diese Gebete vielleicht tatsächlich Ausdruck meines kleinen Glaubens? Ich gebe zu, das Thema Heilung ist sensibel. Heilungsversprechen von Christen können große Verletzungen auslösen, können verunsichern, können dazu führen, dass diejenigen, die ja schon unter der Krankheit leiden, jetzt auch noch unter Enttäuschung, vielleicht unter Schuldgefühlen leiden und sie diese Frage runterzieht, warum, wenn Gott heilen möchte, heilt er denn nicht mich? Ja, und die Fragen sind ja berechtigt. Und machen dieses Thema sensibel und es ist eine Frage, mit der wir umgehen lernen müssen. Und dennoch gibt es in der Bibel genügend Bibelstellen, die uns zeigen, dass wir damit rechnen können, dass Gott Kranke heilt und dass er auch Kranke heilen will. Wir wollen einfach jetzt mal einige entscheidende Bibelstellen angucken, die uns deutlich machen, Gott ist ein Gott, der heilt. Und das fängt schon relativ am Anfang im Alten Testament, im 2. Mosebrief, Kapitel 15, Vers 26 an. Ich lese mal nur diesen Vers, obwohl auch der Zusammenhang spannend ist, könnt euch die Bibelstelle notieren und mal im Zusammenhang lesen. Aber da heißt es, wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzung hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt, oder der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt, der Herr, dein Arzt. Hier haben wir es mit einer Selbstbezeichnung Gottes zu tun. Ja, im Hebräischen steht hier Yahweh Rapha. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo Gott sich selber einen Namen nennt. Yahweh Rapha. Ich bin der Gott, dein Arzt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Wenn Gott sich selber so bezeichnet, ich bin der Gott, der dich heilt, dann drückt Gott doch damit aus, ich möchte dir zeigen, was mein Wesen ist. Und mein Wesen ist, ich möchte dich gerne heilen. Und hier geht es natürlich um umfassende Heilung, aber der Kontext ist Krankheiten. Gott nennt sich selber der Gott, der dich heilt. Und genauso hat zum Beispiel David Gott kennengelernt im Psalm 103, Vers 2 bis 4, da lobt Gott David Gott mit den Worten: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben erlöst, vom Verderben erlöst, der dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. So hat David Gott kennengelernt, so preist er Gott. Ja, und da taucht dieses Wort alle auf. Und ich kann mir vorstellen, dieses Wort alle auch schmerzhaft sein kann. Gerade für jemanden, der mit Krankheit kämpft und eben nicht erlebt, ja, dass das alle auf ihn zutrifft. Aber dieses Alle wird uns heute noch öfters begleiten. Wie sehr Gott nämlich heilen will, dieser Heilungswille Gottes, den hat er am deutlichsten ausgedrückt in seinem Sohn Jesus Christus. An Jesus Christus wird deutlich, wie sehr Gott heilen will. In Johannes 6, Vers 38, da sagt Jesus über sich selbst: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen, damit ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Hier geht es also um das Tun Jesu, und das Tun Jesu ist Ausdruck vom Willen Gottes. Und es ist interessant, ab Matthäus 4, Vers 17, da lesen wir dann, dass Jesus anfängt zu wirken und zu predigen, sein öffentliches Wirken beginnt. Und dann heißt es in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel, das große Thema von Jesu. Und wenige Verse später schon, in Vers 23, sehen wir, wie das praktisch aussieht. Da lesen wir nämlich: Und Jesus durchzog ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jesus predigte das Reich Gottes, und die Predigt wurde dadurch als richtig erwiesen. Und das Reich Gottes wurde dadurch sichtbar, dass Jesus, hier steht es, alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt hat. Und das lesen wir noch öfter, zum Beispiel in Matthäus 8, in den Versen 16 bis 17. Da heißt es: Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Ich komme gleich noch auf dieses Zitat zu sprechen aus Jesaja. In Matthäus 9, Vers 35, da wieder: Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen. Das ist das, was er tat. Er predigte das Reich Gottes, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Merkt ihr, wie Jesus selber der lebende Beweis für den Heilungswillen Gottes ist? Seine Verkündigung vom Reich Gottes war untrennbar verbunden damit, dass er die Kranken gesehen hat und nicht hingegangen ist und hat gesagt, viel Kraft dir, deine Last zu tragen, in deiner Krankheit umzugehen. Nein, er ging hin und heilte sie. Nun kann man natürlich sagen, ja, damals, da war Jesus ja auch leibhaftig auf der Erde. Er hat leibhaftig gewirkt und es war ja auch wichtig für die umliegenden Menschen, dass sie nicht nur durch seine Predigt, sondern auch durch sein Tun erkennen, dass Jesus nicht irgendwer ist, sondern der leibhaftige Messias. Spannend ist, dass selbst seine Wunder dazu genutzt wurden, von den Pharisäern benutzt wurden, zu beweisen, dass Jesus eben nicht der Messias ist. Dann sagten sie einfach, er tut das halt mit dämonischer Kraft. Ja, also das war kein Beweis für die besondere Autorität Jesu für die Pharisäer, sondern das war ein Beweis seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Ja, Jesus war damals leibhaftig auf der Erde, aber wir lesen auch in der Apostelgeschichte von seinen Jüngern. Ja, in der Apostelgeschichte, wo ist es? Apostelgeschichte 4 ist es, ne? Apostelgeschichte 4. Nee, Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 16. Da heißt es, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahnen legte, damit, wenn der Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke, von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Jesus war leibhaftig auf der Erde, natürlich hat Jesus geheilt, aber wir lesen auch von den Aposteln, dass sie genau dasselbe fortgeführt haben. In der Autorität Jesu Christi haben sie jetzt geheilt. Und jetzt können wir natürlich wieder sagen, ja, das waren die Apostel, die waren natürlich mit besonderer Autorität direkt von Jesus gesegnet. Aber wir lesen einen entscheidenden Satz in Markus 16 im Missionsbefehl. Da heißt es, ab Vers 17, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Hier steht nicht, folgende Zeichen werden die Apostel begleiten. Manche wollen das hineinlesen. Ja, die Apostel, die haben diese Zeichen begleiten, aber hier steht nicht, folgende Zeichen werden die Apostel begleiten, sondern folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, für einen bestimmten Zeitraum. Nein, steht da auch nicht. Das ist kein Hinweis auf eine zeitliche Begrenzung, kein Hinweis, dass Heilungen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Heilsgeschichte Gottes aufhören werden. Hier wird einfach pauschal gesagt, die, die glauben, die werden diese Zeichen begleiten. Es hört nicht auf, im Gegenteil. Und davon spricht jetzt eben der Predigttext in Jakobus 5. In Jakobus 5, ab Vers 14, da heißt es, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Vers 14 spricht hier den Ältesten der Gemeinde eine besondere Autorität in Bezug auf Gebet für Kranke zu. Ja, und vielleicht Ist das so ein Schritt des Glaubens für dich, dass du sagst, ja, ich will dieses Wort ernst nehmen, ich trage eine Krankheit mit mir rum und ich will diesen Schritt des Glaubens wagen und zu den Ältesten gehen und für mich beten lassen. Aber Vers 16, der verlässt diesen Bereich, diesen speziellen Bereich des Ältestengebets, und da lesen wir, dass wir alle ermutigt werden, füreinander zu beten. Denn das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Nicht das Gebet des Ältesten, sondern das Gebet des Glaubens. Also auch dein Gebet im Glauben vermag an diesem Punkt viel. Und wieder wird der Glauben erwähnt in Bezug auf Gebet für Krank und Heilung. Das ist spannend, das erleben wir immer wieder, das lesen wir bei Jesus, das lesen wir auch hier, dass die Heilung in enger Verbindung ist mit Glauben. Immer wieder sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Worauf stützt sich der Glaube? Also das feste Vertrauen darauf, dass das Gebet um Heilung von Gott erhört wird. Dass Gott nicht nur heilen kann, dass er nicht nur heilen will, sondern dass er es auch tut. Und das Erste, worauf sich dieser Glaube stützt, ist der im Wort Gottes offenbarte Heilungswille Gottes. Gott hat seinen Heilungswillen offenbart und du kannst dich als gläubiger Mensch darauf stützen, dass Gott heilen möchte. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dein Glaube kann sich stützen auf das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das wird schon im Alten Testament deutlich, in dieser bekannten prophetischen Stelle, die über Jesus Folgendes sagt, Jesaja 43, 50, die Verse 4 bis 5, da heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Diese Aussage greift Petrus im ersten Petrusbrief auf. In 1. Petrus 2, Vers 24, da sagt das etwas anders. Er sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Heil geworden, das griechische Wort ist hier Iaomai. Und dasselbe Wort taucht auch in Jakobus 5, Vers 16 auf, wo es heißt, dass wir füreinander beten sollen, damit wir geheilt werden. Dieses Wort kommt 26 Mal im Neuen Testament vor und bezieht sich bei jeder dieser Bibelstellen um Heilung von körperlichen Krankheiten. Man kann ja sagen, ja, Heilung, das ist ja etwas Umfassendes, vielleicht geht es um innere Heilung. Nein, Iaomai bezieht sich auf die Heilung von körperlichen Krankheiten, nicht nur im innerbiblischen, sondern auch im außerbiblischen. Ist Iaomai die Heilung zum Beispiel durch Medizin oder durch Ärzte von körperlichen Krankheiten. Und das ist spannend, dass das Kreuz für Erlösung sorgt und gleichzeitig für Heilung. Am Kreuz findet ein Tausch statt. Das wissen wir, dass am Kreuz die Sünde gegen Gerechtigkeit getauscht wurde. Jesus hat unsere Sünde getragen, damit wir durch sein Opfer Gerechtigkeit empfangen. Aber hier lesen wir auch, durch seine Wunden werden wir heil. Hat hier auch ein Tausch stattgefunden? Jesus lässt sich verwunden, tauscht unseren Schmerz und schenkt uns Gesundheit. So sagt es zumindest die Bibelstelle. Und am Kreuz vollzieht sich, wenn wir das glauben, also beides, Erlösung und Heilung. Am Kreuz vollzieht sich beides, Erlösung und Heilung. Man muss eigentlich sagen, am Kreuz hat sich beides vollzogen, denn Jesus Christus ist ja am Kreuz gestorben. Das heißt, am Kreuz hat sich Erlösung und Heilung vollzogen. Das heißt ja, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Vergangenheit. Am Kreuz ist es geschehen. Und so können wir vielleicht auch die Bibelstelle aus Markus 11, Vers 24 verstehen, wo es heißt, darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Und das klingt so ein bisschen paradox. Ich bete um etwas, dass ich etwas bekomme und soll jetzt glauben, dass ich das, worum ich bitte, schon längst empfangen habe. In Bezug auf Heilung klingt es noch paradoxer. Ich bete um Heilung, weil die Krankheit existenziell da ist. Ich spüre den Schmerz und ich sehe die Symptome. Wie kann ich denn jetzt glauben, dass ich die Heilung schon längst empfangen habe? Das ist doch eine merkwürdige Aussage. Vielleicht macht es ein Beispiel deutlich, als wir unser Haus gekauft haben, da war auch klar, wir kriegen Baukindergeld. Ja, und ich habe den Antrag geschrieben und das Baukindergeld war bewilligt. Ja, und ich wusste, ich kann auf dieses Geld bauen. Ja, aber es war noch nicht da. Ich wusste, ich habe eigentlich dieses Geld schon. Ich kann mit diesem Geld rechnen, aber ich habe so lange gezittert. Und da war auch so dieser Unglauben, ist es tatsächlich so, kann es tatsächlich sein, dass ich einfach so viel Geld geschenkt bekomme? Da muss doch irgendein Haken sein. Ja, und ich habe gezittert, bis dieses Geld dann tatsächlich da war. Vielleicht ist es so. Jesus Christus hat es am Kreuz vollbracht. Und genauso wie er deine Schuld von dir genommen hat, und das ist ja spannend, genauso spannend, dass wenn ich heute sündige, ja, und die Schuldgefühle spüre, ich aber sagen kann, nein, diese Schuld hat Gott am Kreuz getragen. Ich habe die Vergebung für diese Schuld schon längst empfangen. Ist es vielleicht bei der Krankheit genauso? Ich spüre die Krankheit, aber die Heilung davon habe ich schon längst empfangen. Ich möchte einmal vier kleine Anmerkungen zum Thema Glauben und Heilung geben. Das ist ja auch so ein schwieriges Thema, das mit dem Glauben. Reicht mein Glaube? Ist mein Glaube genug? Habe ich zu wenig geglaubt, wenn Gott mich nicht heilt? Jesus hat übrigens immer den Glauben honoriert, aber nie den Unglauben bestraft. Nie zu einem Kranken gesagt, sorry, ich konnte dich nicht heilen, du hast nicht genug geglaubt. Ja, aber wenn jemand geheilt wurde, konnte Jesus sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Vier kleine Anmerkungen. Das erste ist, Glaube ist keine Leistung. Glaube ist nicht etwas, was du leisten kannst. Glauben heißt loslassen und vertrauen. Ich glaube, dass die wenigsten von uns Probleme damit haben, zu glauben, dass Gott alle Krankheiten heilen kann. Das ist die Grundlage des Glaubens, mit dem wir groß geworden sind. Gott ist allmächtig, ihm ist nichts unmöglich. Er hat die ganze Welt geschaffen. Natürlich kann er jede Krankheit heilen. Dass er heute noch heilen kann, ja, das glauben wir auch. Dass er heute noch heilen will, da kann man ja auch schon theologisch streiten. Aber ich schätze, das gelingt uns vielleicht auch noch ganz gut. Ja, Gott will auch heute noch heilen. Spannend wird es mit dem Glauben, wenn es um mich persönlich geht. Will er auch mich heilen? Beziehungsweise will er durch mein Gebet heilen? Ich merke persönlich, da fängt der Zweifel an. Und das ist dann oft mit Gründen vergessen. Niemand krank ist und betet, ja, und nichts passiert, sind dann da diese Zweifel, die fragen, Hat mich Gott vergessen? Bin ich Gott nicht wichtig genug? Sind Gott die anderen Menschen etwa wichtiger? Bin ich vielleicht zu schlecht? Habe ich keine Heilung verdient? Habe ich vielleicht nicht genug getan, um die Heilung zu empfangen? Vielleicht ist man verzweifelt und sagt, Gott, nun gebe ich dir schon mein ganzes Leben. Ich zahle den Zehnten, ich kümmere mich um andere Menschen, ich gehe in den Gottesdienst, ich habe die Bibel schon 10-mal durchgelesen. Was soll ich denn noch alles tun, damit du mich heilst? Ich will dir sagen, es geht nicht um das, was du tust, sondern um das, was Gott für dich getan hat am Kreuz. Glaube heißt loslassen. Glaube heißt, die Zweifel loslassen, die Minderwertigkeit loslassen, diese Selbstgerechtigkeit, dieser Versuch, irgendwie die Gunst und die Gnade Gottes durch mein frommes Verhalten erarbeiten zu wollen, das loszulassen und voll und ganz darauf vertrauen, dass Jesus genügt. Was Jesus am Kreuz für dich getan hat, ist genug, mehr brauchst du nicht. Das ist Glaube. Lass los. Versuch nicht, deinen Glauben irgendwie zu erarbeiten, zu verdienen. Glauben bedeutet, ich vertraue voll und ganz darauf, dass das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat, genügt. Zweiter Gedanke, Glaube kommt nicht aus Erfahrung. Das sagt die Bibel ganz deutlich, Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Glaube kommt nicht aus Erfahrung. Das denken wir manchmal. Klar kann die Erfahrung den Glauben stärken und unterstützen, aber das Wort Gottes ist doch Grundlage unseres Glaubens. Wir glauben an Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wir glauben, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Das macht unseren Glauben aus. Ja, und manchmal stehen unsere Erfahrungen im Konflikt mit dem, was die Bibel sagt. Und es ist wichtig, dass wir uns sagen, nein, ich lasse meinen Glauben nicht von dem bestimmen, was mir die Erfahrung einzubläuen versucht, sondern mein Glaube kommt aus dem verkündigten und gehörten Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, wir sollen für Kranke beten, damit sie gesund werden, das Gebet eines Gerechten vermag viel, ja, dann ist das die Wahrheit, auf die ich mich stütze und deswegen bete ich für krank und deswegen lasse ich im Vertrauen auch für mich beten. Unsere Erfahrung, die sagt uns, Jesus heilt mich nicht. Vielleicht sagt sie, er will mich nicht heilen. Vielleicht sagt sie sogar, er kann mich nicht heilen. Sie sagt, vielleicht soll ich krank sein. Aber du solltest dein Glauben und deine Erwartung nicht von deiner Erfahrung abhängig machen, sondern du solltest glauben, was das Wort Gottes sagt. Dritter Gedanke. Glauben wird stark, wenn wir füreinander und miteinander glauben. Ich glaube, dass dieser Aspekt des füreinander und miteinander Glaubens ganz bedeutend und entscheidend ist. Ja, man kann als Beter schnell die Schlussfolgerung ziehen, okay, Gott hat nicht geheilt, weil der Glaube nicht genug war. Bitte sagt sowas nie und wenn ihr das denkt, dann legt dieses Denken auch ab, weil es ist schlicht einfach eine total verletzende Art und Weise, mit Krankheit umzugehen. Wir sollen miteinander und füreinander glauben. Es ist ja spannend, in Matthäus 9, als der Hauptmann, Matthäus 8 ist es, der Hauptmann Jesus bittet, dass Jesus seinen Knecht heilen möge, da ist es nicht der Glaube des Kranken, der Jesus zum Heilen veranlasst, sondern der Glaube des Hauptmanns. Ja, da ist derjenige, der um Heilung bittet und der Glaube desjenigen ist in diesem Moment entscheidend. Ja, bei der Geschichte in Matthäus 9, wo die vier Freunde den Gelähmten tragen, ja, und zu Jesus bringen, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Jesus sah ihren Glauben, nicht den Glauben des Gelähmten alleine, sondern diesen gemeinsamen Glauben. Ja, und das bedeutet auch, dass wir miteinander um diesen Glauben und dieses Vertrauen kämpfen. Und da kannst du auch, wenn du für einen Kranken betest, dich so eins machen mit ihm. Und da merkt man, es ist etwas gemeinsames Gebet für Kranke, nicht etwas Distanziertes. Ja, ich bete für dich. Aber dann am Ende entscheidet es dein Glaube, ob Jesus dich heilt. Nein, das stimmt nicht. Für jemanden Kranken zu beten, bedeutet auch, sich mit ihm eins zu machen und mit ihm darum zu ringen, dass das passiert, was die Bibel zusagt. Und der vierte Gedanke ist, Glaube fordert eine Glaubenshandlung. Glaube fordert eine Glaubenshandlung. Jakobus hat gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und manchmal sind es so die kleinen Glaubenshandlungen, die erst ausdrücken, dass du glaubst und dir vielleicht selber auch zeigen, ja, du glaubst doch. Ja, immer wenn Jesus aufgrund von Glaube heilte, ging so eine Glaubenshandlung voraus. Ja, die vier Freunde, die deckten das Dach des Hauses ab. Ja, was ist das für ein Glaube, einfach mal ein Haus zu zerstören, weil sie wissen, dass wenn wir das tun und unseren gelähmten Freund darunter lassen, dann wird sich sein Leben komplett verändern. Und deswegen lohnt es sich. Die blutflüssige Frau drängte als unreine Frau durch die Menschenmasse. Eigentlich war es verboten, überhaupt irgendjemanden zu berühren. Und wenn man die Bibel ernst nimmt, waren plötzlich auf einen Schlag diese ganzen Menschen, die sie beim durch die Masse drängen, berührt haben, unrein. Und sie fasste sogar den heiligen Messias an mit seiner ihrer Krankheit. Eigentlich machte sie ihn unrein, aber sie berührte sein Gewand. Ein Glaubensschritt, weil sie sich sagte, wenn ich nur das Gewand berühre, werde ich heil. Da sind die Blinden, die nach Jesus rufen, den Beschwerden der anderen Menschen zum Trotz. Sie rufen aus Glauben. Jesus lädt uns ein zu einem Glaubensschritt. Und dieser Glaubensschritt kann sein, ja, ich lasse jetzt für mich beten. Ich gehe im Vertrauen darauf, dass das Wort Gottes auch mich meint, zu den Ältesten, lasse für mich beten. Oder für den Beter kann einfach dieser Glaubensschritt sein, ja, ich lege jetzt die Hand auf, im Glauben darauf, dass Jesus hört. Die Frage ist natürlich, was ist denn, wenn Jesus nicht heilt? Was ist, wenn Jesus nicht heilt? Wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir in einer Zeit leben, die man mit schon jetzt und noch nicht überschreiben könnte. Wir leben im schon jetzt. Wir sind schon von unserer Schuld befreit. Wir sind vor Gott Heilige, aber wir sind immer noch fähig zu sündigen. Aber es kommt der Moment und da wird Jesus Christus wiederkommen und dann werden wir in seiner Herrlichkeit sein. Und dann wird sich die Gerechtigkeit auch vollkommen in unserem Leben und in unserer Anbetung zeigen. Wir sind jetzt schon heil geworden durch Jesus und seine Wunden am Kreuz, aber wir leben jetzt noch in einer Zeit, in der Krankheit, körperlicher Verfall, Sterben Teil unserer Erfahrung sein werden. Wenn Jesus nicht bald wiederkommt, nicht schnell genug, ja, dann werden auch wir damit umgehen müssen, dass wir körperlich sterben werden. Und das ist ja nicht immer nur ohne Schmerzen verbunden, sondern der Verfall zeigt sich auch daran, dass die Muskelkraft nachlässt, das Gehen irgendwann schmerzhaft wird. Krankheit, körperlicher Verfall und Sterben werden Teil unserer Erfahrung sein, bis Jesus Christus wiederkommt. Und trotzdem ist Gott gnädig und heilt, auch heute. Und mal tut er es spontan und sofort. Und mal tut das in einem Prozess. Mal möchte er, dass du immer wieder kommst und betest. Ist ja interessant, dass in dieser Geschichte mit Elisa ist das, glaube ich, ne? wo dieser Kranke kommt und gesund werden möchte. Und dann ist sein Auftrag, geh in den Jordan und tauche dich 7-mal unter. Ja, man hätte ja auch sagen können, ja, warum reicht nicht einmal untertauchen? Ich lasse einmal für mich beten, ich tauche einmal unter, ich gehe einmal diesen Glaubensschritt und dann bin ich gesund. Nein, er musste es 7-mal machen. Heilung manchmal in einem Prozess des Glaubens, des Festhaltens an dem, was ich glaube. Und manchmal heilt Jesus auch wenn er wiederkommt. Und das können wir ganz sicher sagen, wenn Jesus wiederkommt, wird alles Leid vorbei sein. Und wenn du jetzt noch so krank bist, wenn Jesus wiedergekommen ist, wirst du nie wieder krank sein. Das ist die Hoffnung und die Sicherheit, die wir durch unseren Glauben haben. Aber mit allen dreien können wir rechnen. Und solange wir damit rechnen können, sollten wir nicht aufhören, auch darum zu bitten, dass Gott jetzt heilt. Heilung ist übrigens etwas Umfassendes. Wir haben auch in diesem Jakobus-Teil, Jakobus 5, es mit zwei Wörtern zu tun in Bezug auf Heilung. In Vers 15 heißt es ja, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Ja, das griechische Wort ist hier sozo. Ja, und dieses Wort sozo kann auch im Sinne von erlösen verwendet werden. Also wir merken also, wenn Jesus heilt, dann ist es etwas Ganzheitliches. Ihm geht es nicht nur um die Krankheit. Das merken wir zum Beispiel bei dem Gelähmten, der durchs Dach gelassen wird. Jesus sagt zu ihm erst, deine Sünden sind dir vergeben, weil aus geistlicher Sicht die Vergebung von Sünden viel wichtiger und essentieller für den Gelähmten sind, als die Heilung von Krankheit, die spontane, weil es ja ums ewige Leben geht. Und auch als die blutflüssige Frau zu Jesus geht und es da um Heilung geht, wird dieser Begriff sozo verwendet. Ja, und wir merken, die blutflüssige Frau, die kämpft sich zu Jesus durch, berührt das Gewand. Man hätte da sagen können, okay, jetzt ist sie gesund, super, das hat Jesus wahrscheinlich öfters erlebt. Ja, als er alle Krankheiten heilte, da hat er wahrscheinlich nicht die Zeit, auf jeden persönlich einzugehen. Aber diese Frau ist ihm wichtig. Und er spricht sie nochmal an. Ihm reicht es nicht, dass sie nur gesund wird und von ihrem körperlichen Leiden befreit wird, sondern sie soll auch Jesus Christus kennenlernen und dadurch innere Heilung erleben. Ja, und diese ganzheitliche Heilung ist für Jesus entscheidender. In Vers 16 dann haben wir dieses andere Wort, das tatsächlich die Heilung von Krankheiten bedeutet. Aber auch das müssen wir im Blick halten. Jesus geht es um deine ganze Gesundheit. Er möchte dich innerlich heil machen. Und vielleicht ist es manchmal so, dass auch das Leiden und die Krise notwendig ist, damit du diese innere Heilung erleben kannst. Manchmal lässt Gott vielleicht diesen Prozess zu, weil er dir in diesem Prozess begegnen möchte und dir zeigen möchte, wo er dich noch gesund machen möchte. Bei Hiob passierte die Heilung ja auch nicht spontan. Es war auch ein Prozess der Erkenntnis. Ja, und am Ende dieses Prozesses steht, dass er Gott ganz neu kennenlernt und ganz neu verstehen darf, wie groß Gott ist. Ja, und das war das Ziel der Begegnung zwischen Hiob und Gott. Und das ist ein viel größerer Ertrag, den Hiob daraus gezogen hat, als das, was ihm dann auch geschenkt wird, nämlich die körperliche Heilung und wieder die Herstellung seines Lebens. Aber lasst uns mutig glauben und erwarten, dass Jesus dich sieht in deinem Schmerz und dass er dir helfen, dich retten und heilen will. Amen.